Habeder. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, wie nennen wir das jetzt, Emergency Roundtable. Auf jeden Fall natürlich eine schnelle Reaktion auf das, was passiert ist in Spiel 4 der Playoff-Serie zwischen Ingolstadt und München und natürlich vor allem das, was kurz vor Schluss, 100 Sekunden vor dem Ende passiert ist, dieser Check, dieses brutale Foul von Fabio Wagner gegen Edwin Troppmann. Das war zumindest positive, bisschen positive am Anfang. Edwin Troppmann hat sich bereits gemeldet und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Aber wie es dazu kommen konnte, wollen wir natürlich besprechen. Bernd Schmickerath ist mit dabei. Servus.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Sebastian Böhm, grüß dich.
Servus.
Ich habe das Spiel kommentiert. Ich war live dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Check wahrscheinlich am seltensten gesehen habe, wahrscheinlich von uns drei, weil ich ihn im Spiel gesehen habe, dann schon in der Situation, glaube ich, gemerkt habe, okay, das war jetzt ein richtig schlimmes Ding und dann eigentlich nicht mehr hinschauen konnte. Und dann war es trotzdem natürlich eine schwierige Situation, das Ganze aufzuarbeiten. Aber ja, mich würde natürlich interessieren, Sebastian, wie glaubst du, kann es zu solchen Situationen kommen und ja, wie kann die Serie überhaupt weitergehen jetzt nach diesem Check?
Also wenn du mir versprichst, dass du später uns noch erklärst, was da in dir vorgegangen ist, was da auch produktionstechnisch vorgegangen ist, wie man mit so einer Situation zurechtkommt, weil es dir natürlich auch anzumerken war, völlig nachvollziehbarerweise, dass es schwierig ist, natürlich auch für dich, der da versucht, Informationen rüberzubringen. Also ich habe das sehr mitgelitten jetzt. Ich habe es im Nachhinein erst gesehen. Ich habe es live nicht miterlebt. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt, aber so ein kleines Kompliment möchte ich dir doch machen, weil von euch wird immer verlangt, dass ihr Emotionen transportiert. Es geht aber immer nur in die eine Richtung, geht immer nur ums Jubeln und irgendwie Dienstagabend im Oktober irgendwie was größer machen, was gar nicht so groß ist vielleicht. In dem Fall, glaube ich, ist es dir auch gut gelungen, Emotionen rüberzubringen, nämlich die Erschütterung, die du, glaube ich, da empfunden hast in dem Moment und auch diese, das meine ich gar nicht so wie das Wort dann, aber diese Unfähigkeit vielleicht über diese Dinge zu sprechen da in diesem Moment. Das fand ich sehr gut. Wir haben uns ja auch schon über das Interview dann danach mit dem Coach, und jetzt wird es peinlich, weil ich muss wirklich jedes Mal nachschauen, heißt er Oliver David oder heißt er David Oliver? Jedes Mal, jetzt weiß ich es auch nicht, obwohl ich schon 5 Mal heute aufgeschrieben habe.
Oliver David.
Auch diese Situation ist extrem schwierig, weil du natürlich kritisch nachfragen willst, nachfragen musst und du machst es dann auch. Und trotzdem ist es natürlich noch dazu nicht in deiner Muttersprache maximal schwierig, und ich finde, dass du das insgesamt sehr, sehr gut gemacht hast. Aber es interessiert mich tatsächlich, was danach, also dass du später nochmal erzählst, was da genau passiert dann, damit man das dann auch so ein bisschen nachvollziehen kann, warum jetzt zum Beispiel diese Szene, von der du selber sagst, dass du sie am seltensten gesehen hast, warum mir die dann nicht mehr zeigt, wer da die Entscheidung trifft und sowas, finde ich alles extrem spannend. Ich habe den Check gesehen, ich habe ihn mehrmals angeschaut. Und ich starte mit dem ersten Hot Take, und Hot Take ist in dem Zusammenhang auch völlig falsch, aber mich erschüttert dieser Check gar nicht so sehr. Also tatsächlich nicht. Warum? Weil ich den sehr oft sehe. Ich sehe diesen Check sehr oft. Da fährt einer an einem anderen vorbei und aus irgendeinem Grund, und man sieht da diese Spiele sehr, sehr genau. Es gibt irgendeine Frustsituation. Ganz oft sind Spieler, die gerade Chancen vergeben haben, die vielleicht hoch im Rückstand liegen, und die probieren dann einfach nochmal was. Und dann geht einfach der Ellbogen ein bisschen weiter raus, und die Schulter noch so ein bisschen weiter raus. Ganz oft passiert dann einfach nichts. Es wird keine Strafe gegeben, es bleibt danach auch keiner auf dem Eis liegen, sondern es ist halt einfach glücklich. Und insofern, finde ich, hat der Coach, und da kann man ja auch noch drüber reden, wie kritisch man das sehen darf, was er dann dazu gesagt hat, hat er schon recht. Das war sehr unfortunate. Genau das war's. Also es war sehr, sehr unglücklich. Man kann es aber auch anders formulieren, dass es oft sehr, sehr glücklich ist bei den Dingen, die da nicht passieren dann. Und ich finde, das Foul an sich war schlimm mit seinen Folgen. Aber ich habe schon viel schlimmere Fouls gesehen, im Übrigen auch in dem Spiel.
Ja, gebe ich dir recht. Ich fand trotzdem wichtig, dass du gerade diesen letzten Satz oder den vorletzten Satz gesagt hast, dass es ja nicht so ist, als dass jetzt, dass das unglücklich war, sondern viele andere Situationen sind einfach glücklich. Also wir sehen sowas ständig. Und wenn wir allein nun mal auf diese Playoffs gucken, ja, wir haben uns alle sehr darauf gefreut, ne? Vier Teams, die, sagen wir, mindestens vier Teams, die irgendwie Meister werden können und vielleicht die besten Playoffs seit Jahren. Und ehrlich gesagt sehen wir gerade ein ziemliches Schlachtfest. Also wir haben jetzt bisher, wenn wir die erste Runde mitrechnen, 21 Spiele gesehen und es gab schon 18 10-Minuten-Strafen. Es gab 23 5-Minuten-Strafen, 4 20-Minuten-Strafen. Also was in diesen Playoffs los ist, ich weiß, wir sagen alle, hey, das Eishockey ist so toll geworden und so technisch fein und so schnell, auch in der DEL. Natürlich meinen wir damit vor allem das allerhöchste Niveau in der NHL, aber auch in der DEL ist es ja besser geworden. Und ich finde, diese Playoffs sind ein totaler Rückschritt. Also ich sehe kaum mal ein richtig spannendes Spiel. Ja, Köln-Schwenningen gab es jetzt ein paar, weil es eng war. Aber es gibt sehr viele hohe Ergebnisse und es gibt sehr viel Gerumpel. Und ja, wir machen uns ja manchmal auch so ein bisschen drüber lustig. So, hey, das gehört dazu. Aber es gibt halt für alles Grenzen. Und das, was gestern passiert ist, war auf 17 Ebenen über die Grenze. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Check, damit meine ich auch die Reaktion. Also wenn da von einem Unfall zu reden, wie Oliver David das gemacht hat, geht für mich einfach gar nicht. Und dann erstmal nur zu loben, was doch Fabio Wagner für ein toller Mensch ist und dass er bald mal Kapitän wird und sowas. Also was soll das alles? Kann man da nicht erstmal irgendwie, oder kann man nicht auch mal zu einem eigenen Spieler sagen, ey, das geht nicht. Das war einfach drüber und da werden wir drüber reden. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt in den Playoffs sich so komplett von seinem Spieler verabschiedet und den irgendwie total klein macht, weil das würde wahrscheinlich auch in der Kabine nicht ankommen und darum geht's ja nun mal. Das müssen wir auch nicht drum herum reden, dass es darum geht, Spiele, Serien, Meisterschaften zu gewinnen. Aber man kann doch in so einer Situation auch mal sagen, ey, da werde ich mit dem Fabio drüber reden, das geht nicht. Und da kann ich mich nur entschuldigen und das werden wir intern klären. Irgendwie sowas kann man doch mal sagen, ne? Aber nein, diese Sportart kann wieder nicht aus ihrer eigenen Haut. Es ist immer Omerta, immer nach innen ist alles toll und nach außen wird abgeschottet und es kotzt mich an.
Aber das ist doch genau das Schwierige und ich glaube, deswegen haben wir vielleicht auch dieses Interview anders beurteilt. Ich meine, ich habe es ja dann noch nicht im Nachhinein gesehen, sondern ich habe es dann gehört, als ich es geführt habe und Sebastian hat schon gesagt, eine Fremdsprache ist wirklich nicht so einfach, dann auch aus der Situation raus, aus der Emotion raus, eigentlich gerade ein Spiel kommentiert zu haben, in dem es ja in erster Linie eigentlich ums Ergebnis geht, aber was da natürlich komplett nebensächlich dann geworden ist. Und ich fand eigentlich im ersten Moment, dass er das gar nicht so schlecht gelöst hat, dass er zumindest ruhig drüber gesprochen hat, dass er das eingeordnet hat, dass man ihm schon auch angemerkt hat, dass es ihm unangenehm ist, dass so eine Situation so ausarten kann, dass er trotzdem die Aufgabe hat, sich irgendwie vor die Mannschaft zu stellen, seinen Spieler wiederum zu schützen, das eben auch kurz nach dem Spiel. Ich finde auch, man hätte noch mehr die Gesundheit des verletzten Spielers in den Vordergrund stellen können bei der Antwort und auch einfach mal sagen können, sowas in Richtung, this is not acceptable oder I can't accept something like that as a coach oder irgendwie in die Richtung. Aber auch da, also der Gedankengang war ja zumindest da, dem Trainer die Möglichkeit zu geben, irgendwie zu erklären, wie sowas passieren kann. Also das, was wir jetzt auch versuchen. Und ich finde, in Ansätzen ist das ganz, ja, was heißt gut gelungen, aber es ist zumindest da gewesen. Insofern habe ich jetzt in dem Moment, in der Live-Situation, dieses Interview auch anders eingeschätzt als ihr wahrscheinlich dann danach und auch alle anderen, die sich jetzt drüber geäußert haben und drüber geschrieben haben. Insofern, ja, aber fasst das nicht irgendwie das Ganze auch zusammen, dann als Trainer einerseits, ja, eben diese Sportart erklären zu müssen, das nicht erklären zu können. Also unterm Strich hat er...
Oder zu wollen.
Genau, aber unterm Strich hat er nicht erklären können, was man nicht erklären kann.
Ja. Doch, man kann schon erklären.
Ich finde das gar nicht. Ich hab's aufgeschrieben, was er genau gesagt hat. Und eigentlich hat er genau das erklärt. Und er war extrem ehrlich in dem, was er gesagt hat.
Fand ich überhaupt nicht. Aber
it's part of the game, hat er gesagt.
Ja, das stimmt. Ja, richtig.
Und genau das ist es. It's part of the game.
Aber es ist kein Teil Unfall, wie er gesagt hat. Das ist kein Unfall.
Ja, das stimmt. In Bezug auf, er hat ja dann auch immer differenziert. Er hat ja dann auch immer, dass das jetzt nichts damit zu tun hat, aber alles andere ist part of the game. Und dass seine Spieler versucht haben, ein Statement zu setzen, hat er gesagt. Und dass sie den falschen Weg gewählt haben, hat er auch gesagt. Genau das ist in diesem Spiel passiert. Und ich glaube schon, dass man sich im Eishockey, und damit meine ich jetzt nicht euch beide, sondern generell, muss man sich so, fürchterliche Formulierung, aber muss man sich so ehrlich machen, dass das, was da passiert ist, wollen alle genau so.
Genau, das ist ja der Punkt. Und er sagt ja in dem Interview, die Leute sollen verstehen, dass es keine Absicht war. Natürlich war es Absicht.
Ja, natürlich. Klar war es Absicht.
Ja. Weißt du, das ist eine Sportart, in der seit Jahren keine Verletzungen konkret kommuniziert werden, weil man natürlich die Angst hat, dass der Gegner direkt auf den verletzten Knöchel, das Knie, den Arm, was auch immer, genau drauf geht. Und dann wird immer so ein Quatsch erzählt, wie ja, wir haben so viel Respekt voreinander. Und ich meine, ich erlebe das ja wirklich. Ne? Es ist ja so, wenn zum Beispiel in Düsseldorf, wenn ich nach dem Spiel, alles ist vorbei, Pressekonferenz, Mixzone, alles vorbei, dann laufen ja die Gästespieler an der Heimkabine bei. Und ich erlebe es jedes Spiel, dass die da zusammenstehen. Gegner, die sich gerade bis aufs Blut bekämpft haben, stehen da, unterhalten sich, umarmen sich, scherzen rum, weil die, weiß nicht, also sich aus der Nationalmannschaft kennen, weil die früher zusammen in der Jugend irgendwo gespielt haben oder der eine ist vom einen Team zum anderen gewechselt, wie auch immer, die kennen sich ja alle, die Szene ist klein. Und ich glaube denen auch sogar wirklich, dass die abseits des Eises wirklich Respekt füreinander haben, weil die alle diesen Weg zusammengegangen sind. Ne? So, ja, da brauche ich jetzt alles ausführen, wie man Eishockey-Profi wird. Ne? Aber trotzdem, auf dem Eis ist dieser Respekt eben nicht da. Und das ist das, was mich so stört, dass da halt immer was erzählt wird, was einfach nicht stimmt. Es geht darum, Spiele zu gewinnen. Und wenn ich einen Gegner absichtlich verletzen kann, dann mache ich das. Und mir kann kein Mensch erzählen, dass Fabio Wagner, als er gestern diesen Check gefahren hat, nicht darüber nachgedacht hat, ich verletze jetzt den Spieler. Oder ich gebe ihm richtig einen mit, aber ihn vielleicht ins Krankenhaus checken wollte. Das glaube ich jetzt auch wirklich nicht. Aber er hat es billigend in Kauf genommen. Es war ihm scheißegal. Es ging darum, ich setze jetzt hier ein Zeichen. Vorher auch McKenna, diesen Ellbogencheck ins Gesicht. Das ist pure Absicht. Das kann mir kein Mensch erzählen. Dass Leute, die seit ihrer Kindheit diesen Sport ausführen, die wirklich wissen, was sie tun. Dass sie in dem Moment denken, ach, ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Nein, die wollen die Gegner verletzen. Ende.
Aber das ist doch nicht, in der Situation legst du das im Kopf doch nicht so zurecht. Bei Wagner ist es ja auch noch so, er vergibt vorher eine Chance. Also er hat auch noch dieses negative Erlebnis.
Den Frust genau, und jetzt haue ich mal voll einen
genau,
raus.
Aber das ist
scheißegal, was mit dem anderen passiert.
Das ist halt das Problem, dass du, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im Kopf ist, aber insgesamt in deinem System nicht die Grenze hast, gezogen hast, das geht jetzt nicht. Diese Grenze gibt's nicht. Diese Grenze ist da, sie wird manchmal ein bisschen überschritten und sie wird dann, manchmal läuft das Fass halt komplett über, wie es eben dann bei dieser Aktion passiert ist. Aber wie wird, das Entscheidende ist doch, wie schafft man es, diese Grenze irgendwie zu etablieren? Denn da fährt doch auch keiner hin in Sekundenbruchteilen und überlegt sich, okay, ich fahre jetzt dahin, ich nehme meinen Ellbogen hoch, ich gebe dir den Ellbogen ins Gesicht. Das passiert ja
doch,
innerhalb.
Doch, genau das passiert.
Ja, aber das ist doch kein rationaler Gedankengang dann in dieser Situation des Spiels. Aber genau das ist doch das Problem, dass sich dann Emotionen, Playoff-Härte, so viele Dinge einfach vermischen und dann eben zu solchen Aktionen dann führen.
Also es ist ja so, dass diese Playoffs immer Geschichten haben. Und in Spiel 4 gibt es halt nicht nur eine Geschichte, sondern gibt es ganz viele Geschichten dann davor. Mhm. Und du siehst ja in all diesen Spielen, und leider gab es da ja sehr viele, die so früh entschieden waren, siehst du ja genau, was da passiert ist. Das hast du in der Straubing-Berlin-Serie gesehen, das heißt, siehst du bei Bremerhaven gegen Mannheim und das siehst du da auch extrem. Dieses Spiel war bei 10:57 war dieses Spiel vorbei. 4:0, dann geht es nicht mehr für München darum, dieses Spiel zu gewinnen. Natürlich versuchen die das, natürlich schießen die dann, wenn die das 4-1 schießen, haben wir alles schon 100-mal gesehen. Christoph muss das immer wieder erklären, ab Minute 18, da ist immer noch alles drin in dem Spiel. Und also, wenn jetzt das passiert dann und das noch und dann wird es nochmal spannend. Ja, wir haben es alle oft genug gesehen, passiert auch. Aber da geht es erstmal darum, dann denken die bereits an Spiel 5. Ja, genau so hat München gespielt in ganz, ganz vielen Situationen.
Das hat David ja sogar auch gesagt.
Ne? Ja, genau, er sagt es ja auch. Und deswegen meine ich ja, es ist ehrlich, was er da sagt. Ja? Try to make a statement. Er hat gesagt, didn't find the right way to respond. Das heißt, und für mich, das weiß ich tatsächlich nicht, weil es mir noch nie jemand gesagt hat, wieder dazu Omerta, wie auch immer, von wem kommt es? Und ich glaube mittlerweile nicht mehr, es gibt sicher, aber das ist nicht mehr unbedingt vom Trainer kommen muss, sondern das ist einfach in der Eishockey-Kultur.
Es ist
völlig klar, was in diesem Spiel passieren muss. Das ist allen klar.
Richtig.
Und wenn du in Kommentare Facebook, Insta, sonst irgendwo reinschaust, dann wollen wir Fans, ja, Anführungszeichen, super, das zu machen in dem Podcast, ja, die wollen das genauso.
Ja, ja klar.
Da steht dann immer, da muss auch mal jemand einen zusammenfahren. Ist eine ganz normale Formulierung von Fans, ganz normal.
Die können hier gewinnen, aber es soll ihnen wehtun.
Genau, das habe ich ganz, ganz häufig gelesen, als die Ice Tigers etwas lethargisch aus dieser Olympiapause rausgekommen. Da muss jetzt einfach mal einer ein Zeichen setzen. Wow, McKenna hat ein Zeichen gesetzt. Wagner hat ein Zeichen gesetzt. Ja, Herr Rosie hat da am Anfang gut, das muss man vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber die München haben versucht, ganz viele Zeichen zu setzen. Und das kommt dann dabei raus, wenn man Zeichen setzt. Und wenn man das will, dann muss man einfach sein, dann darf man jetzt auch nicht schockiert sein, darf man auch nicht empört sein, darf man auch nicht sagen, das ist ganz, ganz fürchterlich, wir wollen das nie wieder haben. Das ist genau das, was alle haben wollen. Alle. Ja? Ihr zwei nicht, ich auch nicht. Aber ganz, ganz viele, die in dieser Eishockey-Kultur verankert sind, wollen genau das haben und sind sich nicht dessen bewusst, wie scheißgefährlich das ist. Weil irgendwann wird der nicht mehr aufstehen.
Völlig richtig. Und es ist einfach in dieser Kultur der Sportart angelegt. Natürlich ist sie auch extrem schnell. Also klar, es gibt auch im Fußball harte Fouls oder im Rugby oder im American Football oder sowas. Sieht man auch, oder selbst im Basketball, Handball, sieht man immer mal wieder. Aber Eishockey hat natürlich das Problem, dass dieser Sport so unfassbar schnell ist, ne? Dass du natürlich Tempo aufnimmst, wie du es in anderen Sportarten nicht machen kannst. Und das macht eine vergleichbare Aktion in anderen Sportarten dann natürlich auch deutlich gefährlicher. Aber ich bleibe trotzdem dabei, es ist in der Kultur dieses Sports angelegt und ich finde gut, dass du auch die Fans mit reinnimmst, denn genau das ist doch der Punkt. Ich habe das dieses Jahr hier auch immer wieder erlebt. Die lassen dich da wehrlos abschlachten. Tu doch dem Gegner wenigstens mal weh. Ja. Hau doch mal einen um. Jetzt knall doch noch mal einen in die Bande. Weißt du, dann steht zwar immer noch 1-5, aber egal. Ich gehe hier mit einem guten Gefühl raus und dann natürlich dieses, gerade in den Playoffs, wo man dann 2 Tage später denselben Gegner wieder hat, wir setzen jetzt noch mal ein Zeichen für das nächste Spiel, um einen einzuschüchtern. Und ja, ich finde Einschüchterung kann Teil dieses Spiels sein. Ich finde auch.
Das macht den Sport auch
genau.
So.
Ich finde, das darf auch Teil des, richtig. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch okay zu sagen, hey, wenn der bei uns vors Tor zieht, das muss der spüren. Ne? Wir können einen nicht einfach einen Minuten lang bei uns vom Torwart rumhampeln lassen oder immer allein ins Slot fahren lassen. Das darf wehtun. Ne? Ich habe kein Problem, wenn Eishockey wehtut. Aber schon wieder, es ist einfach eine Grenze zwischen wehtun und jemanden komplett ins Krankenhaus zu befördern.
Aber diese Grenze ist doch fein, das sind doch Millimeter
ist,
teilweise.
Es gibt ja sogar faire Aktionen, wo jemand im Krankenhaus landet, es gibt mega unfaire Aktionen, wo gar nichts passiert. Das ist auch
gibt's da eine Lösung dafür, dass man sagt, man hat einerseits diese Härte und auch die Einschüchterung und, wenn ich auch ganz ehrlich bin, gehst da in eine Serie rein, weißt, okay, Ingolstadt muss das jetzt gewinnen, setzt den Kopfhörer auf, weißt, okay, es geht jetzt ab, wir sind halt jetzt nicht im Oktober, sondern wir sind halt jetzt im März und im April und jedes Spiel kann tatsächlich das Letzte sein und jede Aktion kann so eine Serie entscheiden. Und das macht auch Spaß. Also ich mag das, ich mag auch die Emotionen, ich mag auch
natürlich
an dieser Sportart einfach auch diesen Hass oder einfach diese Würze, die da mit dabei ist, ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber mich nervt es mittlerweile auch, dann zu wissen, und das ist einfach dann auch anstrengend, und Sebastian hat es jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut geschildert. Du weißt, dieses Spiel ist eigentlich vom Ergebnis her vorbei. Du musst trotzdem sagen, ja, wir wissen, im Eishockey ist schon so viel passiert. Es kann noch was passieren. Und du weißt aber, dass im Hinterkopf ist, okay, jetzt noch 10 Minuten und +4 oder +5. Das kann jetzt dreckig werden. Und ich habe da eigentlich jetzt gar keine Lust mehr drauf, weil das Spiel ist eigentlich entschieden. Eigentlich hättest du das, was die letzten 100 Sekunden gemacht haben, hättest du die letzten 1000 Sekunden auch machen können von diesem Spiel. Ja? Dann hätten sich weniger Spieler verletzt. Und das passiert aber nicht, sondern es wird natürlich normalerweise bis zum Ende gespielt. Und da muss man auch mal sagen, es waren, glaube ich, 4 oder 5 Videobeweise in diesem Spiel. Unter dem Strich haben die Schiedsrichter alles richtig gesehen und ich finde auch alles richtig entschieden. Und auch diese letzte Entscheidung, diese 100 Sekunden nicht mehr zu spielen. Also ich habe ja gesagt, eigentlich musst du jetzt abbrechen. So war es eine gute Lösung, einfach zu sagen, der Puck liegt da und die Zeit läuft halt. Aber wir gehen uns jetzt aus dem Weg, weil das, glaube ich, auch gut erkannt wurde von den Herren Schadewald und Rohatsch, die das Spiel gepfiffen haben. Da kann jetzt vielleicht jetzt in diesen Sekunden aus der Emotion heraus nochmal die nächste Vergeltungsaktion passieren. Und wir brauchen jetzt einfach eine Nacht, in der man drüber schlafen kann oder zwei. Wir brauchen noch Gespräche zwischen den beiden Teams, damit man irgendwie einen Weg findet, diese möglicherweise noch 3 Spiele in einem Derby in den Playoffs noch über die Bühne zu bringen, ohne dass sich ein weiterer Spieler verletzt. Denn auch dieses Aufrechnen mag ich auch überhaupt nicht, aber es ist nicht der erste Spieler, der sich verletzt hat, Edwin Trautmann. Daniel Schmölz ist runtergegangen und hat, also ich finde, diese Situation haben sie, das kann man vielleicht kritisieren in Richtung Schiedsrichter, dass sie den Ellbogencheck nicht gleich gesehen haben oder zumindest nicht aus der Reaktion von Daniel Schmölz, der ja, als er in Richtung Strafbank dann selber begleitet worden ist, weil er selber ausgeteilt hat oder sich selber ja auch da wehren wollte, ich glaube, schon deutlich gemacht hat, hey, das war einfach nicht in Ordnung. Und man hat es auch in der Zeitlupe gesehen, so in dem Moment, als der Ellbogen eingeschlagen hat, war schon klar dieses Entsetzen bei Daniel Schmölz. Ja. Und aus der Situation, finde ich, hätte man das Video schon bemühen müssen. Gott sei Dank hat es einer der Linesmen dann in dem Fall gesehen und sie haben es dann auch richtig entschieden. Unter dem Strich hat sich Schmölz verletzt. Es hat sich vorher in der Serie auch Ryan Murphy verletzt noch. Das war ein Check von Morgan Ellis gegen die Bande bei deutlichem Rückstand, wo es nicht mehr um den Spielverlauf ging, sondern einfach darum, ja, weiß ich nicht, ein Zeichen zu setzen. Dummerweise war das Zeichen dann eine Gehirnerschütterung. Insofern hat es mehrere schwere Verletzungen jetzt schon gegeben in der Serie.
Darf ich kurz meine 30 Sekunden über die Ice Tigers reden? Mhm. Gab letztes Jahr in der Serie Ingolstadt gegen Nürnberg in Spiel 4 eine Szene, in der Morgan Ellis gegen den Kopf von Evan Barrett gecheckt hat. Evan Barrett ist danach mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Morgan Ellis wurde für ein Spiel gesperrt.
So was dieses Mal ist auch
jetzt
wieder
ganz hart, und deswegen macht sie, glaube ich, die Entscheidung, die die DL wahrscheinlich jetzt genau in diesen Minuten oder in diesen Stunden halt zu treffen hat. Wie bestraft man jetzt Fabio Wagner für dieses Foul? Finde ich, macht es extrem schwierig. Ich finde, dieser Check von Morgan Ellis gegen Evan Barrett letztes Jahr, den habe ich sehr, sehr oft angeschaut, den finde ich tatsächlich schlimmer als Fabio Wagner gegen Edwin Troppmann, weil der tatsächlich mit Vorsatz war. Es war gegen den Topscorer der Ice Tigers, gegen den wichtigsten Spieler der Ice Tigers, ist dafür ein Spiel sperrt gewesen. Evan Barrett hat in der Serie nicht mehr gespielt. Morgan Ellis hat jetzt wieder diese Geschichte, ist wieder ein Spiel gesperrt worden. Wenn man sich das anschaut, der weiß ganz genau, was er da macht. Der weiß auch ganz genau, wo Murphy seinen Kopf hat und. Also, das sage ich nur deshalb, ist mir ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Da geht es nicht darum, dass die Münchner jetzt übers Ziel hinausgeschossen haben. Ja, haben sie? Ja, offensichtlich. Aber es ist nicht so, dass dazu nicht jede Mannschaft in dieser Liga in der Lage wäre. Und das sind zu 95%, soweit ich die Leute kenne, hat der Coach völlig recht. Das sind ganz großartige Human Beings, ganz wundervolle Menschen zu 95%. Aber 95% in dieser Spieler in dieser Liga sind dazu in der Lage, genau solche Fouls zu machen. Aus dem Frust heraus, aus der Eishockey-Kultur heraus und. Es gibt, das habe ich so oft gesehen von Spielern bei den Ice Tigers, mit denen man sich wunderbar unterhalten kann, die danach ihre Kinder wiegen, ja, die Kinder von anderen wiegen, ja, die sich super verstehen mit den anderen, die einen riesengroßen Respekt gegenüber der Sportart, dieser Geschichte dieser Sportart und dem Gegner haben, aber halt nicht auf dem Eis, sondern da völlig austicken können. Und das ist ein Problem der Eishockey-Kultur. Und da braucht man nicht auf München zeigen. In diesem Fall ist es angemessen, aber es ist ein generelles Problem.
Absolut. Und ich finde es auch total wohlfall, dass dann jetzt so Fans anderer Vereine dann so komplett aus dem Sattel gehen. Also grundsätzlich ja für die Aktion an sich. Aber wie du eben schon mal richtig gesagt hast, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die das bei ihren eigenen Spielern nicht gut finden. Vielleicht nicht so eine Aktion, aber hin und wieder mal ein Zeichen setzen, mal einem was mitgeben. Oder ich meine, erinnert euch mal vor ein paar Jahren, wann war es in der NHL? Vegas gegen Edmonton, wo einfach Pietrangelo Dreiseite absichtlich volle Kanne auf die Hand schlägt. Und der Puck war schon weg. Es ging 0,0 um die Szene. Es ging nur darum, den Mann zu verletzen. Glaubt ihr denn, dass da sonderlich viele Fans von Vegas irgendwie empört waren? Die haben gesagt, jawohl, scheiß Dreiseite. Wir sind in Spiel 4 oder was das auch immer war.
Ne? Und wunderbar. Seine Mitspieler haben ihn danach gratuliert dazu, weil er so ein Zeichen gesetzt hat, das vor allem auch noch nachwirkt, ja, das sich wirklich auswirkt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, und das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem der Playoffs, ne? Also klar, ich finde auch gut, dass es Playoff-Serien gibt und nicht nur ein Spiel ist, weil Eishockey jetzt so eine Sportart ist, aber dieses ganze Verdichten auf 2 Wochen bis zu 7 Derbys in dem Fall ja auch noch, das beflügelt sowas natürlich auch noch, ne? Das kommt natürlich auch noch hinzu. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir schaffen deswegen die Playoffs ab. Aber man darf natürlich auch nicht irgendwie sich wundern, wenn alles übertrieben angeheizt wird von außen, von innen und erzählt wird, das ist die Zeit, alle, das ganze Jahr wird nur gesagt, die Playoffs. Dann kommen die Playoffs, dann spielst du auch noch ein Derby. 7 Spiele, wie gesagt, in nicht mal 2 Wochen. Dass es dann irgendwann mal die Leute austicken, ist vielleicht auch verständlich. Ohne da jetzt irgendeiner noch nur andersweise in Schutz nehmen zu wollen. Aber es wird natürlich auch extrem angeheizt, von innen wie von außen.
Ja, genau. Es gibt dann auch, und jetzt sind wir natürlich nicht allein bei der Szene, aber so abstruses Situationen wie jetzt diesen Fight von Gudas und Domi, dass sich ein verletzter Spieler, also wenn man es jetzt überträgt auf die Serie, dann würde Fabio Wagner gesperrt, aber Ehre, ja, er zieht sich trotzdem um fürs erste Bulli und dann gibt es einen Fight und dann geht er aber runter, weil er gesperrt ist. Sorry für diesen Galgenhumor, aber ich mag weil was kommt denn als nächstes jetzt? Also man muss sich doch jetzt natürlich kurz schließen, ja, auch die beiden Sportdirektoren, also in dem Fall Christian Winkler und Tim Regan müssen natürlich miteinander sprechen. Aber du kannst ja nicht sagen, okay, wir müssen jetzt da hier die Emotionen komplett rausnehmen. Ich meine, das ist jetzt Spiel 5, ja, es geht jetzt Best of 3, du musst 2 gewinnen, um weiterzukommen. du kannst ja nicht sagen, okay, wir spielen jetzt, weil sich jetzt einer schlimm wehgetan, wir müssen jetzt die Emotionen rausnehmen, sondern die bleiben natürlich da, aber du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, es ist komplett Wilder Westen, die Spieler dürfen machen, was sie wollen, hauen sich gegenseitig die Ellbogen ins Gesicht und es gibt nur noch Schlägereien, auch das geht nicht, also dass es ein Blutbad wird. Also wo ist da der Mittelweg? Und das ist eben genau das Ding, dass du emotionale, harte Spieler haben willst und die will ich auch haben, aber eben solche Situationen will keiner. Und trotzdem...
Ich weiß nicht, ob die keiner will. Weiß ich nicht.
Was passiert? Also
vielleicht nicht in der letzten Konsequenz, dass jemand da zuckend auf dem Eis liegt und ins Krankenhaus muss.
Genau.
Aber einen Gegner verletzen?
Aber
das wollen schon manche.
In dem Moment bin ich mir sicher, dass Fabio Wagner, als er in der Kabine saß, möglicherweise allein sofort gecheckt hat, dass das absolut nicht in Ordnung war, was er da gemacht hat und dass ihm auch sofort aufrichtig leid getan hat. Er hat jetzt ein Statement veröffentlicht, auch das muss natürlich passieren und hat das auch gesagt, dass es ihm aufrichtig leid tut und auch das, glaube ich, als Mensch tut es ihm leid. Und dann haben wir trotzdem wieder diese andere Rolle, die du, das ist ja fast wie Jekyll und Hyde, oder? Also, dass du dann die Familienväter, Familienmenschen, die nettesten Typen sind, wenn nicht Eishockey gespielt hat, dreschen sich gegenseitig, hauen sich den Schläger in den Rücken, laufen dem anderen nach, geben den nochmal mit Ellbogen ins Gesicht. Es ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde keine Erklärung dafür.
Ja, das, was ich meinte mit 95% sind ganz wundervolle Human Beings und 95% in der Liga sind dazu in der Lage, sowas zu machen. Und das eine andere Prozent ist dann halt Ryan Olsen. Kleiner Gag.
Das war kein Gag, du hast völlig recht.
Ja, was ich noch erstaunlich finde, das habe ich, also ich glaube, man hätte dieses Foul verhindern können oder diese schwere Verletzung verhindern können, wenn man Edwin Troppmann einfach aus dem Spiel rausgenommen hätte. Edwin Troppmann ist wirklich derjenige, der ständig da auf die Mütze gekriegt hat und weil du vorher nach der Grenze gefragt hast. Die Grenze ist am Schlüsselbein. Die müssen endlich aufhören, sich die Köpfe einzuhauen. Ja? Nicht nur in Fights, sondern auch einfach diese ganzen Aktionen gegen den Kopf, die haben das zu 100% unter Kontrolle und da sind wir wieder bei dem, da bin ich voll zu 100% beim Bernd. Natürlich wollen die Spieler verletzen, hört auf mit dem Bullshit, das ist der Grund, warum er jemanden gegen den Kopf checkt.
Das ist auch der Grund, warum es Unterkörperverletzung heißt.
Ja, genau. Und also Edwin Troppmann hat in dieser ersten Szene gegen Hirose, da wird er nicht gegen den Kopf gecheckt, aber er fällt gegen die Bande mit dem Kopf, ist dann benommen da, dann geht's neben ihm geht's ab, er kriegt dann noch den Schläger von Sinn ins Gesicht, unabsichtlich, aber es sind zwei Einschläge gegen den Kopf. Dann wird er von Elis noch erwischt später, gegen den Kopf, das ist der dritte Einschlag. Und dann, und es ist ja der Grund, also das Foul, ich sag's jetzt nochmal, das Foul war gar nicht so erschütternd, ja, der macht nur eine kleine Bewegung, die eine große Folge hat.
Aber aus vollem Lauf natürlich, ne?
Aus vollem Lauf. Volle Geschwindigkeit, er weiß ganz, natürlich weiß er, was er da macht, ja, weil er das ja unter Kontrolle hat. Die können das alle. Aber den hebelt's aus und dann schlägt er, verliert einen Helm und schlägt mit dem Kopf aufs Eis. Das ist ja der Grund, warum er sich wahrscheinlich sehr schwer verletzt hat. Hoffentlich nicht. Hoffentlich geht's ihm bald wieder besser. Aber das ist ja der Grund, warum das da passiert ist. Und das war, wenn man das jetzt zusammenzählt, der vierte Einschlag gegen den Kopf. Er hätte aber wahrscheinlich schon nach dem zweiten einfach nicht mehr spielen dürfen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch noch so eine Geschichte, die dann halt auch wieder viel mit Eishockey-Kultur zu tun hat. Und trotz, dass man das ja alles weiß und ich möchte jetzt da überhaupt niemandem irgendwas unterstellen, vielleicht gibt es auch Leute im Umfeld des ERC Ingolstadt, die das super seriös sehen und sowas. Ich weiß auch, wie schwierig das ist, Eishockeyspieler davon abzuhalten, wieder aufs Eis zu gehen. Da gibt es auch einige Beispiele aber in den letzten Jahren.
In dem Spiel, Daniel Schmölz, der war auf der Strafbank und dann kam die Teamärztin und hat ihm klargemacht, du musst runter. Ja, geht
okay,
nicht.
Ja?
Also, ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren habe ich ja mit einem DEL-Profi darüber gesprochen, der auch schon 2 Gehirnerschütterungen hat, ich brauche jetzt keinen Namen nennen. Und da habe ich mit dem darüber gesprochen, also so ein Off-the-Record-Gespräch. Da habe ich auch so gesagt, machst du dir eigentlich keine Sorgen so um deine langfristige Gesundheit? Du hast jetzt schon 2. Wer weiß, wie viel du noch in deiner Karriere haben wirst? Nochmal 2, nochmal 3. Und er hat gesagt, ja, natürlich. Gerade wenn man so diese Nachrichten mitbekommen hat aus Nordamerika in den vergangenen Jahren mit Persönlichkeitsveränderungen, CTE, Drogensucht, Obdachlosigkeit, Suizid, bla, 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 was es da alles so gab. Natürlich macht man sich ja Sorgen drüber. Wie geht's mir mit 40? Wie geht's mir mit 50? Und dann gehe ich ins nächste Training, ins nächste Spiel. Und denk da halt nicht mehr dran, weil ich halt weiß, das ist jetzt aber mein Beruf und ich höre jetzt nicht hier mit Mitte 20 mit dem Eishockey auf, sondern das ist ja das, wo ich meine ganze Jugend für gearbeitet habe und auch jetzt jeden Tag verarbeite und jeden Sommer da, wenn ihr am Strand liegt, dann gehe ich noch 5 Stunden in den Kraftraum und alles, ne? Und das ist das, was ich machen will. Und dann blendet man das aus. Und ich kann das auch nachvollziehen, ne? Also ist ja auch so, ist ja auch nicht so, als wären Leute, die nicht im Profisport unterwegs sind, immer total gesund und würden immer nur richtige Entscheidungen treffen, was ihren Körper angeht, ne? Also ist ja Quatsch. Aber ich verstehe, aber ich finde es halt trotzdem so strange, dass man einerseits weiß, ja, wer weiß, keine Ahnung, wie es mir mit 40, 50 geht. Und andererseits denke ich mir, ja, scheiß drauf, weiter geht's. Und ich hab auch mit Ryan Olsen letztes Jahr mal gesprochen, also die Saison letztes Jahr. Da habe ich ihn auch nicht darauf angesprochen, weil ihr kennt ja die Vorgeschichte. Er war ja damals noch in Frankfurt und hat ja Viktor Svensson damals volle Kanne wie mit so einem Schwertschlag quasi den Schläger voll in die Kniekehle gehauen. Ist ja dafür dann gesperrt worden, in Frankfurt suspendiert, Berliner Vertrag aufgelöst, bla bla bla. Und dann ist er ja schließlich doch gewechselt. Dann habe ich ihm gesagt, find das nicht, oder ich habe ihm gesagt, ja, die Leute hier sind sehr kritisch dir gegenüber und auch wegen der Aktion. Und das war 2 Jahre her zu dem Zeitpunkt. 2 Jahre. Und wenn man bei Fabio Wagner sagt, okay, der hat wahrscheinlich nachher in der Kabine schon gewusst, was er falsch gemacht hat. Ryan Olsen hat es auch 2 Jahre später nicht gewusst. Er hat zu mir gesagt, oh, wenn ich darüber nachdenke heute, ja, also ich zitiere es jetzt einfach. Er sagte, der Typ ist eine Pussy. Das war eine Schwalbe damals. Der hat nichts gemacht. Ich hab irgendwie nichts gemacht. Ja, keine Ahnung, dass er da rumgelegen hat, war eigentlich nicht mein Problem. 2 Jahre später sieht er das immer noch so. Und ich meine, du siehst ja auch, wie er jetzt spielt, ne? Also er wird sich nie wieder ändern. Und ich will jetzt auch gar nicht so einzelne Personen rausnehmen. Wir brauchen jetzt nicht über Ryan Olsen reden. Wir brauchen auch nicht nur über Fabio Wagner reden, als wäre der jetzt der schlimmste Mensch der Welt. Ja. Natürlich nicht. Das ist in dieser Sportart angelegt. Und wie in allen Gesellschaftsbereichen gibt es Leute, die gehen einfach drüber. Und wenn das eh schon in der Sport angelegt ist und dann bist du noch einer, der drüber geht, ja, dann passieren halt solche Aktionen.
Wie fandet ihr das? Also würde mich auch interessieren, vielleicht hast du da nähere Informationen, Christoph, wie da diese Entscheidung getroffen worden ist, dieses Spiel so zu Ende gehen zu lassen, weil wir reden jetzt ja auch schon über Spiel 5. Ich glaube, da wird gar nichts passieren. Also wie so oft. Glaube ich, wird es tatsächlich ein Moment sein, der was verändert. Zumindest für eine Woche vielleicht. Sicherlich nicht in den anderen Serien, aber in dieser Serie. Habe ich zu oft schon gesehen. Wir haben auch am ersten Spieltag schon darüber geredet, wie unglaublich brutal die DL geworden ist nach dem Mannheim-Berlin-Spiel. Muss man ehrlich sein, es war eine völlig normale Saison. Danach gab es kaum noch Eskalationen, auch wenn wir da schon wirklich den Untergang des Abendlandes schon wieder ausgerufen haben. Und ich finde diese, wie die Schiedsrichter, wenn sie diejenigen waren, die das entschieden haben, und davon gehe ich mal aus, es zu Ende haben gehen lassen, ich glaube, das war genau richtig. Und es ist auch genau so, dass man sagt, okay, das war vielleicht einfach diese 100 Sekunden, diese 100 unerträglichen Sekunden, also für dich, Christoph, für alle Spieler da auf dem Eis, für die Ingolstädter, die ihren Mitspieler da haben zucken sehen, für die Zuschauer, die da entsetzt waren, aber auch für die Münchner war das vielleicht genau richtig, um sich da wirklich mal bewusst zu machen, also es passiert nicht in 100 Sekunden, aber dann einfach bewusst zu machen, okay, das, was da passiert ist, kann niemand wollen, kann einfach niemand wollen. Und es muss in Spiel 5, darf das nicht genau an diesem Punkt weitergehen, sondern das darf erst nach diesen 100 Sekunden sich bewusst machen, darf das erst weitergehen. Dann schauen wir uns, ob es dann wieder passiert.
Bevor du weiterfährst, Fetzi, nur ein Einschub. Lass uns alle froh sein, dass eine Mannschaft mit 5 Toren geführt hat. Stellt euch vor, es hätte zu dem Zeitpunkt 3-2 gestanden. Tja. Dann hätten wir jetzt eine ganz andere Diskussion.
Genau, da kannst du das natürlich nicht machen. Das ist völlig klar. Dann muss das Spiel noch weiterlaufen, ja. Wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass sich da natürlich dann auch Trainer und Sportdirektoren von beiden Seiten dann eben da, die Eismaschine eben reinfährt, da wirklich diskutiert haben, dass die Schiedsrichter auch mit dabei waren. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass du das nicht mehr anpfeifen darfst. Also ich hätte halt dann gesagt Abbruch, aber Abbruch ist halt dann immer so, okay, dann fehlen ja irgendwie diese 100 Sekunden. Das war eine sehr smarte Lösung.
Ja.
Gerade ein Gedanke gekommen, dass du irgendwie Spiel 5 beginnen lassen, indem du einfach mal 100 Sekunden von der Uhr runterlaufen lässt und den Puck da liegen lässt, um die Leute daran zu erinnern, hey, das war im letzten Spiel noch und klar, ihr müsst jetzt Gas geben, aber zerstört euch nicht komplett und gefährdet die Gesundheit des Gegenspielers nicht. Naja, geht natürlich auch nicht, aber.
Kannst du nicht machen, weil dann liegt nachher der Mannschaft wirklich 3-2 zurück. Kurz zum Schluss sagst du, uns fehlen die 100 Sekunden vom Anfang.
Ich weiß wirklich gar nicht, was da jetzt passiert in diesem 5. Spiel am Anfang. Ich Und deswegen ist es natürlich auch wieder faszinierend. Das tut mir leid, ja. Also das ist genau, alle schauen jetzt auf diese Serie und alle wollen wissen, wie geht das weiter. Und das ist die Serie im Fokus. Und das hat jetzt nicht mit sportlicher Ausgeglichenheit zu tun, obwohl es 2-2 spielt. Das sind völlig wilde Spiele, ja. Ingolstadt hat in den ersten 3 Spielen 16 Gegentore kassiert. Echt ein Problem in der Defensive. Jetzt schießt Ingolstadt 7. Wir haben eigentlich auch genug andere Themen mit Torwartwechsel bei München, mit Simon Wolf, der wieder gestartet ist, mit Bibo, der zurückkommt. Also es gibt eigentlich genug sportliche Torwechsel Themen.
Torwechsel in Bremerhaven.
Torwartwechsel in Bremerhaven, genauso. Ja, wenn wir
durch.
Genau, ja, also wenn wir alle Serien
uns anschauen. Sprechen.
Ja, aber es geht halt jetzt um diese eine Aktion und wie schaukelt sich das vielleicht noch weiter hoch oder wie gibt es Vergeltung oder wie schaffen es die beiden Mannschaften, das ordentlich und trotzdem mit Härte und Emotionen, weil es anders nicht geht, zu Ende zu spielen.
Ja, die Frage ist natürlich auch, was macht die Liga jetzt? Also gibst du jetzt irgendwie Wagner 10 Spiele? Keine Ahnung, kannst du irgendwie auch nicht machen, wenn du vorher anders entschieden hast, bei vergleichbaren Situationen, nicht vergleichbaren Situationen im Sinne von dem, was dabei herausgekommen ist. Aber wie Sebastian jetzt schon mehrfach richtig gesagt hat, das war jetzt nicht die schlimmste Aktion der Playoffs bisher.
Ja, aber man muss das schon nochmal,
Also ich finde, du musst ihn zumindest für die Serie sperren. Du musst ihm mindestens 3 Spiele geben. Dass du zumindest sagst, in der Serie spielt er nicht mehr. Weil was passiert denn, wenn er nochmal auf dem Eis steht gegen Ingolstadt? Dann geht's sofort richtig rund.
Du musst ihn aus der Serie rausnehmen. In der Serie auf jeden Fall. Das ist ja ganz klar. Aber ich meine, das ist doch auch Außenwirkung Liga, Außenwirkung Nationalmannschaft. Also einer der besten Spieler aus deutscher Sicht bei den Olympischen Spielen jetzt zuletzt und ein arrivierter Nationalspieler. Also das ist schon, auch weil es eben diese Person ist, Fabio Wagner,
größer. Ja, und dass er gerade auch noch selber 10 Jahre in Ingolstadt gespielt hat, das kommt ja auch noch hinzu.
Genau, 5 Jahre Kapitän dieser Mannschaft und also, ja. Also ich bin tatsächlich bei raus für die Playoffs.
Für die ganzen Playoffs, das wird nicht passieren.
Ja, natürlich wird es nicht passieren. Das wären ja dann 17, also potenziell sind das ja noch 17 Spieler, ja, die du entsperren müsstest. So eine lange Sperre, weiß ich gar nicht, ob es die schon mal gegeben hat.
Das Regelwerk überhaupt hergibt, dass du das sagst, fände ich sehr, sehr klug, dass das mal aufgenommen wird, dass du sagst, okay, der spielt einfach in den Playoffs nicht mehr, unabhängig davon, wie viele Spiele das sind. Fände ich eine sehr gute Regel.
Dann sperr einfach nach Wochen oder so.
Aber ich glaube, das wird einfach nicht passieren.
Ja, nee, auf gar keinen Fall.
Und nochmal, weil du da jetzt, glaube ich, das auch so ein bisschen anders siehst als ich, Christoph. Wenn du Fabio Wagner für den Rest der Playoffs spielst, also für potenziell sehr viele Spiele, was machst du denn dann mit Jeremy McKenna?
Ja, genau, das meine ich ja. Genau, was machst du mit den anderen? Ne? Ja.
Der fährt einen völlig überflüssigen Check und nimmt einfach noch den Ellbogen dazu. Checkt einfach absichtlich gegen den Kopf von Daniel Schmelz. Ja. Absichtlich. Komplett. Und den nimmst du dann für ein Spiel raus oder lässt ihn dann wieder spielen, aber den anderen, also das ist wirklich extrem schwierig für die DEL. Sie würden einen Präzedenzfall schaffen, der immer wieder zitiert wird in solchen Situationen. Das sind alles Dinge, die jetzt da berücksichtigen müssen. Boah, ich glaube, da kannst du eigentlich gar nichts richtig machen.
Und ja, München nimmt ihn auch nicht raus. Also München sagt auch nicht, wenn er jetzt irgendwie 3 Spiele gesperrt, München wird dann auch nicht sagen, okay, wenn sie ins Halbfinale kommen, dann lassen wir den draußen. Ne? Der wird
das ist ja völlig utopisch. Ich meine, du hast doch die Kommentare gesehen.
Die Mitteilung, die sie gestern Abend verfasst haben, die steht immer noch genauso auf dieser Seite. Ja? Auch da kann man ja reagieren, nachdem sie wahrscheinlich schon 2-3 Leute darauf aufmerksam haben, dass es ein bisschen unglücklich ist, dass man da einfach von der Verletzung von einem Ingolstädter Spieler schreibt.
Ich zitiere es mal. Also der letzte Satz der Pressemitteilung ist, nachdem ein Ingolstädter kurz vor Spielende verletzt vom Eis getragen wurde, wiesen die Schiedsrichter die letzten 100 Sekunden der Begegnung ohne weitere Einwirkung der Spieler auslaufen. Der Name wird nicht genannt, es wird nicht gesagt, warum er da verletzt lag, weil verletzt auf dem Eis gelegen, der kann ja auch irgendwie verkantet sein, im Kopf in die Bande geknallt sein. Ne? Also das finde ich, aber das ist ja auch wieder diese Omerta-Geschichte. Wir fangen doch nicht an, in unserer Pressemitteilung unseren eigenen Spieler zu kritisieren. Wir nennen ihn nicht mal. Wir nennen nicht mal den Namen des Gegenspielers. Also, wo sind wir denn eigentlich?
Ja, da musst du es entweder ganz rauslassen, diese Szene, oder du musst wirklich schreiben, was passiert ist. Oder das ist ein
Faul, du brauchst ja noch nicht mal irgendwie schreiben, unser Spieler ist ein Idiot. Schreib doch einfach, dass Edwin Troppmann nach einem Check von Fabio Wagner das Eis verlassen musste. Irgendwie sowas.
Ja, aber auch das zeigt doch wieder,
was man Fehler macht in der Situation am Abend, wenn man sowas schreibt. Also da bin ich wirklich der Allerletzte, der da nicht Verständnis hat, was ich schon für ein Bullshit geschrieben, ja, so kurz danach. Aber man kann es einfach ändern. Genau. Das steht in diesem Internet. Man geht einfach in dieses CMS und ändert es dann. Ja. Aber das zeigt schon auch viel, dass es eben nicht geändert wurde.
Ja, ich glaube, dass Wagner eben dieses Video-Statement aufgenommen hat, ist ja auch eine Reaktion auf die Reaktion. Ne, weil eigentlich haben die sich gedacht, ja gut, komm, das kocht natürlich jetzt in Ingolstadt hoch, aber dass natürlich jetzt ganz Eishockey Deutschland, wenn man so will, jetzt darüber spricht, dann haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ne?
Ja, aber das musst du ja auch. Also das war mir dann gestern schon...
Gut, aber auch selten, ne? Also ehrlich gesagt habe ich das selten erlebt, dass ein Spieler am nächsten Tag ein Videostatement aufnimmt und sich für einen Check entschuldigt.
Ja, aber auch das zeigt nochmal, dass es doch nochmal was anderes einfach war. Ja, und deswegen, du hast jetzt gerade über McKenna, klar, wenn du die wirklich übereinander legst oder nebeneinander legst, kannst du vielleicht sogar sagen, okay, davon McKenna ist der Schlimmere. Aber einfach in der Situation, wie lange ist noch zu spielen? Das Spiel ist entschieden. Und natürlich, welche Person das auch ist. Ein deutscher Nationalspieler und der Kapitän, der ehemalige der anderen Mannschaft. Also das in Summe ist einfach, macht das trotzdem schlimmer, auch wenn du natürlich sagen kannst, ja, da musst du jetzt die Spiele, da musst du dann genau schauen, wo trifft er ihn und was weiß ich, und hat der andere noch die Möglichkeit gehabt auszuweichen und keine Ahnung. Aber dieses wo trifft er ihn ist in dem Fall für mich völlig, wie gesagt, ich habe es gar nicht so oft nochmal gesehen, weil ich es mir irgendwie nicht anschauen kann, weil ich da irgendwie in dem Moment nur gesehen habe, wie der weggeflogen ist und dann halt gezuckt hat. Und, ja. Und deswegen ist es auch eigentlich egal, wo er ihn getroffen hat, finde ich, für die Bewertung des Checks. Es ist einfach ein Frustabbau am Körper meines Gegenspielers.
Richtig, wobei wir uns ja auch schon einig sind, wir wollen nicht, dass Sperren jetzt danach bemessen werden, was aus der Verletzung geworden ist, ne? Weil, wie wir jetzt ja schon mehrfach gesagt haben, es gab auch schon andere, vielleicht sogar dreckigere Aktionen, die halt glücklich verlaufen sind. Deshalb kann man ja nicht sagen, okay, der Spieler ist nicht verletzt, dann wird jemand auch nicht gesperrt. Nee, man muss die Aktion bewerten und nicht das Ergebnis davon.
Ja, aber schon auch die Außenwirkung der Aktion jetzt in dem Fall, glaube ich, das ist schwierig jetzt auch für die Liga. Und insgesamt fürs deutsche Eishockey. Wie wird diese Aktion in Gänze beurteilt?
Bernd muss noch für bedeutende Tageszeitungen Texte schreiben. Viel wichtiger ist aber, dass ich noch zum Friseur gehen kann. Ich möchte aber trotzdem nicht, dass wir hier rausgehen, ohne dass der Christoph vielleicht noch kurz erzählt, wie das dann so aufnahmetechnisch war. Wenn er das will, muss es ja nicht machen. Aber wie viel Kommunikation gibt es da? Mit wem kannst du überhaupt kommunizieren? Ist das alles an dir selbst? Wie macht man sowas?
Ja, ich will ganz kurz sowas sagen. Ich finde es ziemlich falsch, dass die Szene nicht in den Highlights ist, muss ich sagen.
Ja. Also das kann ich vielleicht dann aufgreifen, warum wir uns dazu entschieden haben, und das ist im Team geschehen. Wir haben uns danach noch länger unterhalten, deswegen hat es auch wirklich lang gedauert, bis die Produktion zu Ende war, wie wir es eben in den Highlights machen. Und meine Einschätzung dazu war, ich weiß in dem Moment, wo ich es vertone, noch nicht, was wirklich mit Edwin Troppmann ist, was da die Folge ist aus diesem Check. Und deswegen kann ich es nicht abschließend beurteilen, und es hat sich für mich einfach in dem Moment, und deswegen ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger, falsch angefühlt, das dann da zu zeigen. Und das ist eben das Schwierige, glaube ich, in der Situation, dass du einerseits eine rationale Entscheidung treffen musst, andererseits ja, das trotzdem auch dann emotional ist, du versuchst das emotional zu kommentieren, und es ist auch einfach so, dass es mich persönlich einfach nervt, weil das haben wir jetzt hier auch schon oft besprochen. Wir alle lieben dieses Spiel ja, aber wenn du dann solche Aktionen hast, die du nicht willst, die du nicht sehen willst, dann ist es so eine Mischung aus Wut oder auch Trauer da mit dabei, warum so eine Situation einfach wieder so ausarten muss und warum das passieren muss. Und ja, das vermischt sich dann irgendwie alles. Und was Sebastian vorher angesprochen hat, was vielleicht dann zu hören war, so war es in dem Fall auch. Das ist unterm Strich Hilflosigkeit, weil dann gibt es Kommunikation, dann wird ja aufs Ohr gegeben, wir zeigen jetzt nicht, wie der Spieler behandelt wird, wie der auf dem Eis liegt.
Ich sehe es
ja, weil ich bin im Stadion. Ich muss irgendwie, hab so den Eindruck, okay, ich muss trotzdem weiter informieren. Die Leute haben ja die Situation gesehen, die wollen ja jetzt auch wissen, was passiert da. Wir zeigen es nicht aus Respekt und Privatsphäre, absolut richtige Entscheidung, habe ich auch on air gesagt, genau, gut, dass dann noch weitere Leute, auch erfahrene Leute mit dabei sind, die sagen, so machen wir das, und mir das auch auf den Kopfhörer geben und sagen, wir zeigen das jetzt nicht. Aber dann sehe ich halt, wie sich die Kapitäne mit den Schiedsrichtern unterhalten muss, aber trotzdem irgendwie noch beobachten, was passiert da mit Troppmann. Ist da alles in Ordnung? gibt der ein Zeichen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Und irgendwie muss ich das ja trotzdem auch schildern, obwohl ich andere Bilder habe. Insofern schwierig. Und dann weiß ich schon, okay, jetzt gibt es dann gleich ein Interview. Wer kommt dann tatsächlich? Vorher werden die Interviews ja eigentlich schon bestellt. Dann. Man sagt den Akteuren dann Bescheid, wer kommen soll. Die Ingolstädter haben sich entschieden, nicht zum Interview zu kommen. Also wir hatten keinen Ingolstädter im Interview. Dann hast du ein Interview. Dann ist die Frage, wie wirst du dem Ganzen trotzdem gerecht, wenn du jetzt nur einen Gesprächspartner hast von einer Seite, wo es ja eigentlich eine Situation ist, wo du beide Seiten brauchst. Das Ganze noch aus der Emotion raus, aus dem Spiel, das du gerade kommentiert hast. In der Fremdsprache, kurz muss man sich dann zurechtlegen, wie geht man das Interview an? Versucht man sich irgendwie auf eine E-Mail zu begeben, auf der man einigermaßen vernünftig über die Situation sprechen kann? Wie kritisch muss man nochmal nachfragen? In welcher Situation befindet sich auch der Gesprächspartner? Und das alles vermischt sich dann irgendwie. Und dann kommt halt eine Live-Situation raus. Also du hast ja auch keine Möglichkeit, dann irgendwie was gesagt hast, nochmal auszubessern oder zu löschen oder nochmal anders darzustellen.
Ja, also ich glaube, das unterschätzt man am meisten, dass es halt live ist, ne? Und dass man halt da vor 100.000 Leuten spricht oder so, ne? Das haben wir natürlich alle nicht, ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Und ich finde auch, dass du das während des Spiels sehr, sehr gut gemacht hast. Mir geht's rein um die Highlights, ne? Also ich finde, ne, klar, du brauchst halt deinen eigenen Arbeitgeber nicht kritisieren, aber ich finde einen Sender, der seine Top Ten nicht selten mit Schlägereien bewirbt, finde ich dann ein bisschen komisch, dass man dann sagt, die Szene zeigen wir nicht, hätte ich gesagt.
Wie gesagt, ja, gut, ich konnte es jetzt gut nachvollziehen. Ich fand das jetzt sehr gut erklärt.
Absolut, und, absolut. Weil man wusste halt nicht, was passiert ist. Ne? Der hätte theoretisch auch was ganz, ganz, ganz Schlimmes passieren können. Und dann hat man dann irgendwie gesagt, ja, okay, da liegt einer. Ne?
Ja, gut.
Das verstehe ich schon, ja.
Aber du hast doch drüber geredet, oder? Also es ist ja erwähnt worden. Es ist ja nicht so, dass du es komplett ignoriert hast.
Ich habe in den Highlights gesagt, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, genau, den Check nicht zu zeigen. Und das war halt die Entscheidung des Teams auch und aber auch eine Entscheidung, die ich persönlich mittrage, beziehungsweise eigentlich auch also vorangetrieben habe. Auch in Rücksprache übrigens dann noch mit weiteren Kollegen. Also es ist nicht so, dass man dann in dem Fall zu dritt, zu viert nur auf dem Ü-Wagen ist, sondern natürlich schaltet sich dann auch der Redaktionsleiter da noch mit ein und man überlegt wirklich, wie man das dann auch löst und kann auch sagen, dass wir jetzt schon überlegen, weil ich kommentiere Spiel 5 auch aus dieser Serie, dass man natürlich dann sofort überlegt, wie arbeitet man das im Vorlauf auf und wie arbeitet man das in der Konferenz auf? Also da wird dann viel diskutiert und viel telefoniert und viel gesprochen und viel geplant. Und ich bin auch tatsächlich froh, dass ich da in der Situation dann so viele Leute um mich rum habe, wo man sagt, man kann sich austauschen, auch so. Oder auch, also tatsächlich in dem Fall war der Max Stobäus, Max Weitler ist ja der Redaktionsleiter bei Magenta Sport, und Max Stobäus war der Leiter der Sendung, der auch viel Ahnung von Eishockey hat. Und dann kommt bei mir schon auch öfter oder die Frage, siehst du es anders? Das ging schon bei dem Hirose-Check mit los, wo ich halt auch einfach sagen musste, okay, in der Summe finde ich dann die 5 Minuten ganz am Anfang, ja, der Check von Hirose gegen Tropmann, in der Summe finde ich diese 5 Minuten wegen Behinderung, Spieldauer wäre mir zu viel gewesen, 2 Minuten zu wenig, finde ich in Ordnung bewertet, sage ich dann und dann frage ich schon mal nach oder siehst du das anders? Ja, also hol mir dann schon mal ein Feedback ab, weil du bist dann teilweise schon so ein bisschen allein in dem Fall, wenn du weißt, dass das Einzige, was halt rausgeht, ist das, was du sagst dazu und ich versuche mich da schon nochmal dann auch abzusichern, ob ich da jetzt gerade komplett auf dem Holzweg bin oder ob andere, die das jetzt beobachtet haben oder auch vielleicht in einer anderen Situation raus, ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe auf dem Ü-Wagen, ob die da eine andere Meinung haben dazu.
Ja, in diesem Medienumfeld ist es sehr, sehr wohltuend, was du gerade erklärt hast, weil wir sind ja nur eine Google-Suche davon entfernt, dass wir Überschriften bekommen, die dann sagen, dass diese Szene nur schwer zu ertragen ist und wir dann natürlich trotzdem alle draufklicken. Das heißt, andere Medienschaffende haben damit kein Problem und in diesem Umfeld bewege ich mich ja auch. Also auch mein Business sind Klicks und Conversions und Aufmerksamkeit und Reichweite. Ja. Das heißt, ich kann das auch ganz gut. Verstehe auch die Kollegen, warum die das dann so machen. Aber umso wohltuender ist, wenn man sich einfach dagegen entscheidet. Weil also auch so ein Highlight-Clip kann man ja ganz anders bewerben, wenn dann am Ende Blut fließt, was zum Glück noch passiert ist. Schon schlimm genug, was da passiert ist. Ja,
ja, aber also natürlich bin ich dann unterm Strich, fahre ich dann heim und war dann auch irgendwie... Also ich glaube, ich hätte jetzt nicht zufrieden dann heimfahren können und sagen, okay, so haben wir es jetzt optimal gelöst, weil die Highlights gehen dann doch los mit, okay, Torwartsituation bei München und Alice ist zurück und wird dann ja auch noch nach seinem Spielsperre dann fürs 400. DL-Spiel dann geehrt vor dem Spiel. Also irgendwie ist es alles total abstrus. Ja. Und dann denkst du, okay, gut, dann sind ja echt super schöne Tore auch gefallen in dem Spiel. Ja. Und das bildest du alles ab und dann geht's ja los. Dann kommt fliegt der Ellbogen in Richtung Kinn und dann checkt Elitz Tropmann gegen die Bande, gegen den Kopf. Und dann läuft auf einmal die Uhr runter und das... spielt keiner mehr. Natürlich ist das komplett Banane, ist mir schon klar, aber ja, du hast, besitzt halt, dann willst du natürlich trotzdem, hast ja auch die Aufgabe, es muss dann doch auch relativ schnell gehen, weil die Leute wollen die Highlights ja dann sehen. Ja. Also, das ist irgendwie unter Zeitdruck, musst du dich dann besprechen und sagen, wie lösen wir es? Und ich finde, die, also auch jetzt im Nachhinein, so kann man es lösen, wie wir es gelöst haben. Also, ich stehe da weiter dahinter.
Ja, und also was ich eben gesagt habe, hat natürlich so geklungen, das hättet ihr gar nicht erwähnt. Ne? Also gut, dass Sebastian noch einen Hinweis gegeben hat. Natürlich habt ihr das erwähnt, was da passiert ist. Ich hätte mir gedacht, vielleicht kann man den Check einmal zeigen. Man braucht nicht Wiederholung zeigen und wie der liegt und sowas alles. Einmal hätte ich ihn gezeigt. Aber ist jetzt auch wirklich nicht das dramatische Thema an dieser ganzen Thematik. Ne? Und wie du richtig sagst, Zeitdruck und alles. Und naja, ist ja eh so, wie du machst, ist es falsch. Ne? Also die einen meckern dann, die anderen meckern dann. Ne?
Ja. Aber tatsächlich, also vielleicht jetzt nochmal insgesamt Situationen live am Mikro. Ich habe ja auch live in dem Mikro gesprochen, als Christian Eriksen damals bei der Fußball-Europameisterschaft zusammengebrochen ist. Und das ist einfach, also diese Situation sprechen zu müssen, obwohl du gar nicht sprechen willst und eigentlich auch nicht sprechen kannst, ist nicht so schön. Also das muss
ja, weil du weißt ja auch nichts richtig, ne?
Genau, also genau, in dem Fall, wenn einer wirklich...
Wir sitzen jetzt am Tag danach und können darüber reden, aber in der Live-Situation, keine Ahnung, genau. Was ist denn jetzt wirklich also passiert? Was ist wirklich das Ergebnis, ne?
Bei Eriksen bin ich dann aus dem Studio raus, wo wir dann doch gesagt haben, okay, jetzt senden wir halt eine Dauerschleife und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht stirbt er jetzt, ne? Also ja, genau. Vielleicht war ich da jetzt gerade live mit dabei und live am Mikrofon, wie jemand stirbt und das ist halt irgendwie dann auch eine... Das hat ja mit Sport dann nichts mehr zu tun und Live-Berichterstattung, sondern da geht es ja dann um menschliche Situationen. Und auch in dem Fall tatsächlich war ich einfach dann auch beim Vertonen der Highlights noch in der Situation, okay, ich weiß gar nicht, was mit Edwin Tropmann.
Genau, du kannst dir den Leuten auch nicht was erklären. Normalerweise geht es ja auch darum, dass du über die Leute so an die Hand nimmst und denen erklärst, vielleicht, was du besser gesehen hast oder mehr weißt als andere. Aber in dem Moment wusstest du ja genauso wenig wie die Leute, die vor dem Bildschirm saßen. Und was willst du uns da jetzt erklären? Ne?
Okay. Danke, Sebastian, danke, Bernd.
Danke, Christoph.
Das war der Roundtable und wir sagen trotzdem, Donnerstag geht's weiter, Eishockey. Viel Spaß weiter mit den Playoffs.